Liebe Attakis, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich freue mich aus verschiedenen Gründen besonders hier zu sein. Das erste ist, dass Sie zu so vielen gekommen sind. Das hat der Vorredner eben auch schon gesagt. Das finde ich ganz toll. Das zweite ist, weil ich immer gerne mit ATTAC zusammenarbeite. Wir haben das nämlich vor 8 Jahren, so Januar 2000, ins Leben gerufen in Frankfurt. Und von daher freue ich mich über das Wachsen und Gedeihen. Also wir ist in dem Fall Kairos Europa, wovon schon die Rede war. Aber dann auch, weil das hier in Wuppertal ist, was wir natürlich so aus dem Süden, gell, immer nennen, Wuppertal-Barmen, ja, weil Sie haben gehört, ich bin ein Theologe und Barmen hat einen ehrfurchterregenden Klang in der ganzen weltweiten Ökumene, weil halt hier 1934 die berühmte Bekenntnissynode war gegen diejenigen, die Hitler unterstützten. Und das war ja dann der Anfang von immerhin Minderheitswiderstand. Und ich sehe daraus, dass Sie eine Tradition des Widerstands haben hier. Und darin arbeiten wir ja jetzt nun auch heute Abend zusammen. Dann aber freue ich mich auch, weil Sie dieses Thema aufgreifen. Ich war schon 2-mal in der ATTAC Sommerakademie damit und war zuerst beim ersten Mal ganz skeptisch, ob man das anbieten kann, weil man natürlich bei ATTAC erwartet, dass die Leute sich vor allen Dingen für Strukturanalyse interessieren. Und siehe da, der kleine Raum, der für dieses Thema vorgesehen war, quoll über und wir mussten umziehen. Und dann sogar wurde ich aufgefordert, noch ein zweites Mal bei der nächsten ATTAC-Sommerakademie in diesen Fragen mit den Leuten zu sprechen. Und das hat mich also sehr erfreut, weil ich daraus sehe, dass die Frage wichtig ist, mit der wir uns jetzt schon seit ein paar Jahren besonders beschäftigen. Also nicht nur die soziale, politische, ökonomische Strukturfrage zu stellen, sondern auch die Frage zu stellen, was hat das mit unserer Psyche zu tun, sowohl im Blick auf die Wirkungen dieses Systems, wie auch mit der Frage, wie können wir da weiterkommen, die Blockaden überwinden, über die ich jetzt auch was sagen will. Ich will mal anfangen mit einigen empirischen Daten. Eine Studie des Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung unter dem Titel Deutsche Zustände, Folge 6, zeigt, dass die Mehrheit der Deutschen abwertende bis feindselige Einstellungen gegenüber Langzeitarbeitslosen hat. Zum Beispiel stimmen 60,8% der Befragten der Aussage zu, ich finde es empörend, wenn sich die Langzeitarbeitslosigkeiten auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben machen. Nach Ottmar Schreiner, dem Leiter dieses Instituts, ist die Tatsache, dass ausgerechnet Langzeitarbeitslose, die unter enormem materiellem Druck stehen, nun auch psychisch verstärkt stigmatisiert werden, keine Überraschung. Seines Erachtens ist die Diskriminierung die Folge der gesamten Hartz-IV-Debatte. Und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse sieht die Hauptursache der Abwertung sozial Schwächerer in der Ökonomisierung der gesamten Gesellschaft mit dem Wandel von der Marktwirtschaft zur Marktgesellschaft. Die Kehrseite der Medaille zeigt zum Beispiel der DAK, also Deutsche Angestelltenkrankenkasse, Gesundheitsreport 2005, in dessen Überschrift wir lesen, psychische Erkrankungen steigen dramatisch. Darin heißt es, gerade in den jüngeren Altersgruppen ist ein überproportionaler Anstieg der psychischen Erkrankungen zu verzeichnen. Zwischen 1997 und 2004 wiesen die jüngeren Altersgruppen zum Teil sogar eine Verdoppelung der Krankheitsfälle auf. Angststörungen und Depressionen werden immer mehr zu Volkskrankheiten der Zukunft. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit reagieren offensichtlich auch mehr junge Menschen mit psychischen Problemen auf berufliche und private Anforderungen, kommentiert diese Studie. Dem geht die Studie Langzeittherapie chronischer Depression nach. Sie zeigt, dass etwa 6,3% der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren, das sind 3,1 Millionen Menschen, an Depressionen leidet. Nach der Weltgesundheitsorganisation WHO wird die Depression bis 2020 die zweithäufigste Volkskrankheit sein. Was steckt hinter solchen Phänomenen? In dem interdisziplinären Buch Solidarisch Mensch werden sehen wir, das ist ein interdisziplinäres Team, als Hauptgrund für diese und ähnliche Erfahrungen die destruktiven sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen, politischen und psychischen Wirkungen des neoliberalen Kapitalismus an. Seit den 1970er Jahren löst dieser Neoliberalismus in Westeuropa die sogenannte soziale Marktwirtschaft mit ihrem Wohlfahrtsstaat ab. 1990 in Osteuropa eine staatskapitalistische Wirtschaft mit sozialem Ausgleich und unterwirft nun den gesamten Globus der einzigen Logik mit dem einzigen Ziel der Kapitalakkumulation, Kapitaleigentum zu vermehren. Und unser Buch stellt nun auf der Basis solcher empirischen Untersuchungen, insbesondere im Zusammenhang mit Arbeitslosen oder besser gesagt Erwerbslosen, die Frage aber etwas anders als die erwähnten Studien, nämlich psychopolitisch. Wir fragen, wenn die Mehrheit der Weltbevölkerung im herrschenden Weltsystem sozial und psychisch leidet, wieso stehen dann nicht mehr Menschen auf, leisten Widerstand und arbeiten an Alternativen? So wie zum Beispiel Attac das versucht. Zunächst mal der Zusammenhang von sozialer und psychischer Destruktion im Neoliberalismus. Verliererinnen und Gewinnerinnen, in die der neoliberale Kapitalismus die Menschen, auch der Mittelklassen, zunehmend spaltet, erfahren je spezifische, vom Neoliberalismus hervorgerufene oder verstärkte psychische Probleme. Wir nähern uns dem Verstehen dieser Probleme mit Hilfe der sogenannten relationalen Psychologie. Im Unterschied zu individualistischen, triebtheoretischen Methoden. Dabei nutzen wir besonders die sogenannte Objektbeziehungstheorie von Greenberg und Mitchell sowie speziell die Traumapsychologie. Als weitere Vertreter der relationalen Psychologie beziehen wir uns vor allen Dingen auf Winnicott, H. Fairbairn und Horst Eberhard Richter. Wir knüpfen auch an Erich Fromm an. Bei der Objektbeziehungstheorie wählen wir allerdings eine andere Sprache. Es geht ja dort vor allen Dingen darum, dass vom Säuglingsalter an Menschen nicht als isoliertes Individuum, sondern in Beziehung, als Beziehungswesen zu verstehen ist. Beginnend mit der Beziehung Baby-Mutter. Und die Mutter als Objekt der Beziehung zu bezeichnen, ist die Sprache von Descartes, die ja gerade die dualistische Spaltung von rationalem männlichen Subjekt und materiellem Objekt zum Ausgangspunkt nimmt und so die kapitalistische Vorstellung des isolierten, konkurrierenden Individuums widerspiegelt. Wir nutzen deshalb für die Beschreibung dieser Beziehungen lieber die Sprache von Levinas und sagen, dass Selbst, unser Selbst, bildet sich durch das Gegenüber von anderen. Und dabei besteht im weiteren Verlauf der Entwicklung des Kindes und der Erwachsenen, das Gegenüber keineswegs nur aus anderen Personen, sondern auch aus Gruppen, politischen Institutionen und wirtschaftlichen Institutionen. Wenn wir die dann treffen, mobilisiert das auch frühkindliche Erfahrungen und psychische Muster, die wir seit der frühen Kindheit haben. Darüber sage ich gleich noch etwas. Und darum erfordert, weil da diese Wechselwirkung immer stattfindet, die psychosoziale Beschäftigung mit dem Neoliberalismus gleichzeitig eine gesellschaftliche Realanalyse. Im Blick auf die Beziehung Baby-Mutter sprechen wir von primärer Intersubjektivität, ursprünglicher gegenseitiger Beziehungshaftigkeit. Primäre Intersubjektivität meint die grundlegende Bezogenheit des entstehenden Subjekts in seiner Psyche auf die primäre Umwelt. Von Winnicott stammt das Diktum "There is no such thing as a baby." Sowas wie ein Baby gibt es nicht. Denn dann abstrahiert man davon, dass ein Baby als Einzelnes sterben würde ohne die Beziehung zur Mutter. Wir können von der Geburt der Subjektivität aus der Intersubjektivität sprechen. Die Strukturbildung der sich entwickelnden Persönlichkeit verweist auf die grundlegenden Realerfahrungen im zwischenmenschlichen intersubjektiven Raum und dem, was die Psychologen Verinnerlichungsschicksale nennen. Die Untersuchung der intersubjektiv-psychisch verschränkten Erfahrungswelt des kleinen Kindes hat einem psychologistischen Atomismus dem Boden entzogen. Der grundlegende Charakter intersubjektiver Bezogenheit bleibt eben auch im Leben des Erwachsenenindividuums als Teilhaber und Betroffener sozialer Strukturen bestimmend. Auch das erwachsene Individuum bleibt auf konstruktive, innere und reale Beziehungen zu den wichtigen Kontexten seiner Existenz angewiesen. Schule, Beruf, Familie, Freunde, Kollegen und auch religiöse und politische Bindungen. Die befriedigende soziale Bindung ist die Grundlage für eine Bestätigung der Gesamtpersönlichkeit, die paradoxerweise Gefühle der Eigenständigkeit erst ermöglicht. Je stärker wir in Beziehungen sind, desto stärker wird unser Selbst. Die fundamentale soziale Angewiesenheit des Individuums lässt sich als grundlegende Sozialbindungsstruktur oder Sozialbindungsmatrix, wie die Psychologen sagen, bezeichnen. Dies erleichtert es, die Veränderung dieser Struktur über die Lebenszeit zu untersuchen. Eine gutartige Sozialbindungsstruktur ermöglicht in stummer Wirksamkeit eine konstruktive Entwicklung und Stabilisierung in sich ruhender Persönlichkeiten. Die gutartige Sozialbindungsmatrix vermittelt auch Kontinuitäts- und Sicherheitsgefühl. Weiter auch stärkt es die Kontrolle des Individuums über wichtige Bereiche seiner Existenz und sie trägt wesentlich zu einer Unterstützung guter innerer Beziehung zu verschiedenen Arten von Gegenüber und deren Übergewicht über die schlechten Beziehungen bei. Und nun muss ich noch einen kleinen Einschub machen, der sehr wichtig ist zum Verständnis später der psychischen Erfahrungen und Abläufe bei Verlierern und auch bei Mittelklasse. Und das ist Folgendes. Wir haben in dieser Ausbildung der Sozialbindungsstruktur oder Matrix ein besonderes Phänomen, was mehrfach von diesen genannten Psychologen untersucht wurde, dass nämlich ein Baby, weil es so angewiesen ist auf das Gegenüber der ersten Bezugsperson, nicht ertragen kann, dass diese entscheidende Bezugsperson irgendetwas Böses an sich hat. Ein Kleinkind kann, wie die Psychologen sagen, besser selber das Böse abspalten aus dieser Bezugsperson und in sich hineinnehmen und so selber böse und schuldhaft sich fühlen, aber dieses entscheidende Gegenüber, auf das es angewiesen ist, gut lassen, als umgekehrt selber gut sich fühlt, gegenüber aber einem bösen Gegenüber, auf das es angewiesen ist. Und die Abwehr dieses Problems, so beschreiben die Psychologen, die das untersucht haben, geschieht so, dass man das Böse abspaltet aus der anderen Person, in sich hineinnimmt. Auf die Weise idealisiert man die starke gegenüber Person und nimmt selber in sich hinein dieses, was irgendwie als bedrohlich erschien, und man nimmt das in sich hinein und hat nun zeitlebens mit diesem Problem zu tun, worüber wir gleich noch sprechen werden. Aber wichtig ist also Abspaltung des Bösen aus stärkerem Gegenüber und in sich hineinnehmen dieser abgespaltenen Anteile des starken Gegenüber. Wie gesagt, das ist zunächst die Grundlegung in der frühkindlichen Phase, aber entwickelt sich weiter in den anderen Bezügen, auch gesellschaftlicher und politischer Art. So verbinden sich biografisch-individualpsychologische auf der einen Seite und sozialpsychologische Dimensionen auf der anderen Seite und lassen die Wechselwirkung von beiden deutlich erkennen. Auf dieser hier sehr allgemein beschriebenen Grundlage wenden wir uns nun der Einzelanalyse der Gruppen zu, in die der Neoliberalismus die Menschen spaltet. Verlierer und Verliererinnen erleiden Traumatisierungen und schwere Beeinträchtigungen ihres Selbstwertgefühls, insbesondere durch Massenerwerbslosigkeit und andere Formen des sozialen Ausschlusses. Die Folge: Die Betroffenen werden in den meisten Fällen nicht kämpferisch, um zusammen mit anderen Opfern des Systems für gerechte gesellschaftliche Verhältnisse zu streiten. Vielmehr bleiben sie aufgrund dieser eben beschriebenen Mechanismen innerlich an die Täter gebunden, richten ihre Aggressionen gegen sich selbst oder gegen Sündenböcke. Diese falschen Selbstbeschuldigungen und Aggressionen, zum Beispiel gegen Ausländerinnen und andere Ausgegrenzte, werden noch einmal verstärkt durch die Reden der wirtschaftlichen und politischen Eliten sowie vieler Medien, die wie zum Beispiel bei Hartz IV die grundlegenden Strukturmängel unserer Wirtschaftsweise verschweigen und die Arbeitslosen selbst für ihr Schicksal verantwortlich machen. Das verstärkt also diese Selbstbeschuldigung aus den beschriebenen psychologischen Mechanismen, und das nennen die Psychologen Desorientierungstrauma. Das heißt, die Opfer werden zum zweiten Mal zum Opfer gemacht, indem sozusagen sie nicht nur materiell geschädigt werden, sondern entsprechend auch diskriminiert werden, und das wiederum diesen Mechanismus stärkt, mit dem sie sich selber beschuldigen. Also genau das, was ich am Anfang vorgelesen habe, im Blick auf 60% unserer Bevölkerung. Die Gewinner, psychologisch gesehen, erliegen in Wechselwirkung mit dem System, das ja nur den belohnt, der mit welchen Methoden auch immer gewinnt, der wachsenden Sucht nach mehr haben, vor allen Dingen mehr Macht haben, der dadurch genährte pathologische Narzissmus, wie die Psychologen das nennen, verführt sie oftmals dazu, ihre eigene Größe durch die Erniedrigung der anderen zu steigern. Das stärkt sie in ihrer paranoiden Selbsteinschätzung. Der persönliche Preis, den sie dafür zahlen, ist die Zerstörung der Gesamtpersönlichkeit. Sie spalten sich, wie zum Beispiel bei Spitzenmanagern zu beobachten, in ein sentimentales und in ein brutales Ich. Diese Untersuchungen sind nicht erst im Zusammenhang mit Managern im neoliberalen Brutalokapitalismus gemacht worden, sondern bereits im Zusammenhang mit Kriegsstudien und psychischen Wirkungen von Kriegsstudien, Kriegs-Ich, Friedens-Ich, dann Nuklear-Ich und auch im Blick auf KZ-Wächter, die ja, wo man sich dann fragt, wie also da dann die Familien zusammenleben auf den Grundstücken und dann eben Beethoven hören und dergleichen. Sie kennen diese Geschichten. Also das sind diese Spaltungen im Blick auf die Gewinner. In dieser Situation ist es nun eine zentrale Frage für die Zukunft unserer Gesellschaft, da wir von den Gewinnern nichts erwarten können, wie sich die Mittelklassen entscheiden. Sie stellen noch die Mehrheit unserer Bevölkerung im Norden dar. Der Neoliberalismus führt aber dazu, dass der Wohlstand eines großen Teils der Mittelschicht in zunehmendem Maße prekär wird. Das Beispiel des klassischen Mittelstandlandes Argentinien spricht da eine deutliche Sprache. Vor dem Neoliberalismus 60% Mittelklasse in Argentinien, nach dem Neoliberalismus, nach dem Zusammenbruch 2001, 60% unter der Armutsgrenze. Und in Deutschland werden diejenigen aus den Mittelklassen, die strukturell erwerbslos werden, unter anderem durch Hartz IV, auf das Niveau der Sozialhilfe gestoßen. So prägt die Angst vor dem Absturz in allen westlichen Ländern die Mittelklasse. Darüber gibt es auch eine ganze Reihe von Studien. Wie reagiert die Mittelklasse darauf? Ich muss da eben klein einklammern. In dem Buch haben wir ausführlich das, was ich jetzt einfach mal ganz grob die Mittelklasse nenne, eine ganz große Ausfächerung auch dieser verschiedenen Klassen vorgenommen im Sinne der relationalen Klassenanalyse von Pierre Bourdieu. Nur, dass Sie wissen, wir haben natürlich etwas differenzierter diese verschiedenen Schichtungen. Das Gleiche gilt für die Oberklasse und die Unterschicht. Untersucht, was für verschiedene Gruppierungen es da gibt. Das nennt man dann, wenn man nicht nur die ökonomische Klasseneinteilung nimmt, sondern auch die kulturelle Horizontale mit einbezieht, wie Bourdieu das tut. Dann gibt es verschiedene, innerhalb dieser verschiedenen Klassen, verschiedene Milieus, die dann auch wiederum verschieden reagieren. Also Angst vor dem Absturz, und damit reagiert nun aufgrund der auch geschichtlichen Erfahrung die Mittelklasse wesentlich mit Depressionen auf der einen Seite, also die Aggression gegen sich selbst richten, und auf der anderen Seite Sündenböcke suchen. Und das wiederum wird ausgenutzt von den Eliten dieser Gesellschaft. Das haben wir mit einer historischen Analyse der deutschen Mittelklasse seit Bismarck versucht zu erläutern. Dass nämlich die Eliten, ob sie das durchschauen oder nicht, aber instinktiv jedenfalls, den Mittelklassen immer spezielle Bonbons geben, damit sie sich nicht zusammentun mit der Arbeiterklasse, dürfen sich dann Angestellte nennen und kriegen dann immer ein paar Bonbons, damit sie sich nicht vereinigen mit den anderen und mit den Hauptverlierern, denn das könnte dann gefährlich werden für die Eliten. So ergibt sich die große Frage für die Zukunft: Wie ist es möglich, angesichts dieser Situation die psychische, soziale und ökologische Destruktion zu überwinden, die der neoliberale Kapitalismus global anrichtet, und welche Rolle kommt dabei auch den verschiedenen Initiativen, sozialen Bewegungen, Kirchen, Gewerkschaften und so weiter zu? Zweitens, solidarisch Mensch werden in einer anderen möglichen Welt, aber wie? Zunächst nochmal die Frage, ist da überhaupt Heilung und Befreiung aus diesen beschriebenen Mechanismen möglich, aus diesen Destruktionen? Und da möchte ich zunächst daran erinnern, dass wir natürlich auch immer eingeredet bekommen, wie denn der Mensch ist und weshalb es deshalb nicht anders geht in dieser Gesellschaft. Also der Mensch ist nun mal böse, sagen einige Kirchen jedenfalls immer noch so in dieser platten Form. Die anderen sagen, nach Darwin sind wir ja alle in einen Kampf des Daseins verflochten. Wir sind also konkurrierende Individuen und verschweigen dabei, dass diese Anthropologie selbst entwickelt wurde während der Entstehung des Kapitalismus. Das hat zum ersten Mal der Philosoph Thomas Hobbes auf den Begriff gebracht, wobei er dann diese Beobachtungen an den Marktmenschen projiziert in den Urzustand der Menschen und dann daraus wird, der Mensch ist so. Und zwar ist konkurrierendes Individuum mit dem Trieb nach immer mehr Reichtum, Macht und Ansehen. So sagt das der Hobbes. Und das wird sozusagen als eine anthropologische Konstante genommen. Das stimmt aber überhaupt, Gott sei Dank, würde ich mal sagen, nicht überein, selbst mit gegenwärtigen Forschungen zu Menschen. Ich will Ihnen nur ein ganz kleines Beispiel sagen und eines der interessanten Ergebnisse der Hirnforschung, besonders durch einen Kollegen aus Freiburg namens Joachim Bauer, der ein Buch geschrieben hat darüber, warum ich fühle, was du fühlst. Das Geheimnis der Spiegelneuronen. Wenn Sie jemanden sehen, der sich schneidet und Blut spritzt, dann zucken Sie unwillkürlich zusammen, als ob Sie geschnitten wären. Das ist nicht ein Vorgang, den Sie über den Kopf machen, sondern das sind die sogenannten Spiegelneuronen in unserem Hirn, die angelegt sind auf Empathie. Das heißt, Mitfühlen mit anderen ist in unserer Physis, in unserem Körper vorhanden. Das ist nicht ein ethisches Postulat in erster Linie, sondern wir sind darauf programmiert, dass wir an anderen Anteil nehmen. Und das Gleiche könnten wir noch weiter verfolgen im Blick auf die Beziehungspsychologie, von der ich gesprochen habe. Und wenn Sie ein besonders schönes Buch in dieser Richtung lesen wollen, der diese grundfalschen Grundannahmen nochmal offenlegt und dann auch in relativ gut verständlicher Weise beschreibt, wie man das überwinden kann, von Horst Eberhard Richter, das Ende der Egomanie, ein Weg von der Ich- zur Wir-Gesellschaft, was zusammenhängt damit, was nicht erst heutige erkannt haben, dass die Probleme mit der entstehenden Gier nach mehr zu tun haben mit der Nichtannahme unserer eigenen Begrenztheit. Das hat Aristoteles schon analysiert. Und was dann eben zu einer illusionären Verhaltensform führt, nämlich zu meinen, wenn ich immer mehr Geld habe, kann ich immer mehr Lebensmittel kaufen und letzten Endes endloses Leben kaufen. Dadurch zerstört, so sagt Aristoteles, dieser gierig an Geld werdende die Gemeinschaft und zerstört damit die Lebensbedingung seines eigenen Lebens. Das heißt also, Mord ist Selbstmord in so einer Art von Dynamik, der wir uns ausliefern, wenn wir uns ihr ausliefern in einer solchen Form von Gesellschaft. Das heißt also, es gibt gute Grundlagen, es gibt gute Ansätze. Ein anderes Paradigma ist möglich als Grundlage für eine andere Welt, die möglich ist, wofür Attac kämpft. Ich will nur andeuten, dass an dieser Stelle auch die Frage der Religion ins Spiel kommt, ganz abgesehen davon, ob ich jetzt Theologe bin oder nicht. Denn es wird sie alleine, wenn jemand nur schaut, wie Religion missbraucht wird für dieses System, dann können Sie schon daraus sehen, dass es sinnvoll wäre, sich damit zu beschäftigen, wie man so etwas überwinden kann. Der Herr Bush hat sich als ein von Gott direkt Berufener für das Präsidentenamt geoutet und sprach ja am Anfang, bis ihm seine Werbetexter das verboten haben, auch von Kreuzzug und so weiter. Und wenn wir christlich-demokratisch regiert gewesen wären, dann wären wir ja jetzt auch mit unseren Soldaten im Irak. Das heißt, der Missbrauch des Namens Christi und anderer Religionen für Machtzwecke ist ein fundamentales Problem heute, was dann normalerweise auf unserer Seite nur thematisiert wird, dass wir sagen, aha, die sich da wehren, die Terroristen, wie man in Schwaben sagt, die missbrauchen den Islam. Aber wie wir über Jahrhunderte das Christentum missbraucht haben für Macht- und Imperiumszwecke, sollten wir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Deshalb würde ich auch im Blick auf die Frage Heilung und Befreiung durchaus ein paar Sätze gerne sagen zu, jedenfalls für diejenigen, die mit ökumenischer Basis und Christinnen und Christen zusammenarbeiten, das ja auch im Blick auf die anthropologischen Grundlagen, von denen ich gesprochen habe, Alternativen vorliegen. In der hebräischen Bibel und Neuen Testament haben sie eine sehr spannende Entwicklung in dieser Frage seit der Zeit, als die Oberschichten aus Juda ins babylonische Exil verfrachtet wurden und plötzlich der Glaube an diesen sklavenbefreienden Gott, Yahweh, nicht mehr an den Ort und das Land gebunden war, sondern plötzlich waren die Leute im Exil. Und da kommt die Frage nach dem Menschen. Und spannend, wie also insbesondere der Prophet Ezechiel dann sieht, wie dieser Gott auf einem Gefährt in einer Vision, sieht er das, nach Babylon kommen. Und dieser Gott, den er da sieht, hat die Gestalt wie ein Mensch, im Sinne von Beschreibung dieser Beziehung. Und das wird dann aufgenommen später in einem Text. Gott schuf den Menschen zu Bilde Gottes als Mann und Frau. Auch das hat der Westen und vorher schon die Griechen und Römer und so weiter sehr vergessen, weil nämlich nur der Mann als Eigentümer und darum Herrschender bestimmt wurde. Also das heißt, ein sehr relationales Menschenbild in dieser Tradition, übrigens dann nochmal wieder aufgenommen in der Zeit, als die hellenistischen Imperien das ganze vorderen Orient erobern und die eigene Kultur aufzwingen und Wirtschaftsweise. Und dann entsteht Widerstand. Und im Buch Daniel Kapitel 7 ist beschrieben, wie eben dann die Weltreiche in der Vision wahrgenommen werden wie Raubtiere. Auch wir sprechen ja heute wieder von Raubtierkapitalismus. Und demgegenüber hoffen die Unterdrückten und die im Widerstand und in der Verweigerung sich Befindenden auf ein kommendes Reich Gottes wie ein Mensch. Und das ist dann später missverstanden worden im Sinne von Menschensohn. Menschensohn ist einfach die semitische Art auszudrücken, Mensch. Also das heißt, wir hoffen auf ein menschliches, auf eine menschliche Zukunft angesichts dieser unterdrückerischen Strukturen, und das Gleiche nimmt Jesus auf. Und aber nicht nur in der Tradition, sondern wo das wieder eine zentrale Rolle spielt, ist Gandhi. Ich lese einfach mal ein Zitat von Gandhi vor. Der Geist der Wahrheit zur Liebe, also sein Kernpunkt ist, dass der Geist der Wahrheit zur Liebe gegenüber den kleinsten der Kreaturen und darum in die Politik treibt. Da sagt er, um den universellen und alles durchdringenden Geist der Wahrheit von Angesicht zu sehen, muss man das Geringste der Schöpfung lieben können wie sich selbst. Und ein Mensch, der danach trachtet, kann es sich nicht erlauben, sich aus irgendeinem Bereich des Lebens herauszuhalten. Da hat mich meine Hingabe an die Wahrheit auf das Gebiet der Politik gezogen und ich kann ohne das geringste Zögern doch in aller Bescheidenheit sagen, dass diejenigen, die sagen, Religion habe nichts mit Politik zu tun, nicht wissen, was Religion bedeutet. Er sagte noch verschiedene andere sehr nachdenkenswerte Sachen, aber der Kernpunkt ist, die Art und Weise der Befreiung aus diesen zerstörerischen Systemen darf nicht mit den gleichen Mitteln wie das zerstörerische System selbst geführt werden, sondern der Weg ist das Ziel, das heißt, deshalb ist das Vorgehen gegen diese Art von System immer mit gewaltfreiem Festhalten an der Wahrheit. Das hat aber nichts zu tun mit dem bürgerlichen Begriff von Gewaltfreiheit oder Gewaltlosigkeit, was man im Übrigen immer nur dann anwendet, wenn Befreiungsbewegungen kommen, aber nicht aufs eigene Militär. Klammer zu, bei ihm ist es so, dass er das so nennt, actively confronting nonviolence. Das heißt, die andere Seite, die auf der unterdrückerischen Seite steht, muss herausgefordert werden und geradezu provoziert werden, so dass entweder eine Veränderung passiert oder das System sich selber dekouvriert und zur Gewalt greift. Von daher gesehen gibt es also da sehr viel von Gandhi zu lernen, übrigens auch von den Zapatisten, die auch immer wieder sagen, wir gehen so langsam gemeinsam und fragend, dass wir nicht einfach Macht ergreifen wollen in dem bestehenden System, sondern wir wollen die Struktur der Macht selbst umgestalten. Diese Vermenschlichung des Menschen in dieser Form ist von dem Psychologen Lifton bezeichnet worden mit dem Begriff der Gattungsmentalität. Das heißt also, dieses, was ich als gegenseitige Empathie oder solidarisch werden bezeichnet habe, das ist quasi im Blick auf die ganze Gattung, weil ohne diese Erde und alle, die darinnen wohnen, oder wenn die in Gefahr gebracht werden, werden wir alle in Gefahr gebracht. Und das stellt er gegenüber der Ausgrenzungsmentalität oder auch der Ausrottungsmentalität. Und von daher sollten Sie, auch wenn Sie sich mehr den wirtschaftlichen und politischen Fragen zuwenden, auf keinen Fall versagen, mit der Friedensbewegung zusammenzuarbeiten, weil die USA und inzwischen auch die NATO selbst mandatiert präemptive Nuklearschläge in ihrer offiziellen Strategie hat. Und von daher gesehen ist es einfach unausdenkbar, was passieren würde, wenn also beispielsweise im Blick auf den Iran solche Ausrottungsmentalität in diesem System noch einmal neu zum Zuge kommen würde. Von daher gesehen einfach ein Zwischenaufruf, tun Sie sich zusammen und es ist gerade in Deutschland außerordentlich wichtig, dieses zu tun, weil wir immer noch ein Grundgesetz haben, das das verbietet, was jetzt geschieht. Dass wir nämlich salamitaktikmäßig immer weiter in diese NATO- und US-Strategie hineingezogen werden, die nicht mehr sich an Recht bindet, sondern die ganz offen in ihren Deklarationen hat, dass zum Schutz von Wirtschaftsinteressen militärische Einsätze erfolgen. Und das ist nach wie vor grundgesetzwidrig. Es wird mit allen Tricks versucht durchzuziehen, aber der Kampf für eine andere Wirtschaft, über das ich jetzt reden will, gehört zusammen mit einem Kampf gegen diese Art von direkter Gewalt, die strukturelle Gewalt befördert. Jetzt aber, es geht nicht, psychisch heil und befreit werden, ohne dass wir gleichzeitig an Alternativen arbeiten im Blick auf die sozioökonomischen und politischen Verhältnisse. Denn wenn wir da keine Alternativmöglichkeiten finden, dann laufen wir im Grunde genommen ins Leere. Da muss ich noch einmal einen kleinen geschichtlichen Rückblick machen. Ich bin außerordentlich froh, dass Attac beim letzten Ratschlag beschlossen hat, die Eigentumsfrage wieder wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Ich habe mit einem lateinamerikanischen Ökonomen darüber auch ein Buch geschrieben, das heißt Leben ist mehr als Kapital, und habe mich mal ausführlicher mit dieser ganzen Vorgeschichte beschäftigt. Und was Sie da entdecken können, wenn Sie das tun, dann ist das Folgendes. Im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung von Griechenland herkommen, wurde eine Vorstufe unserer Ökonomie eingeführt, nämlich die beruhte darauf, dass man auf Eigentum Kredite geben kann und dafür Zins fordern kann. Nicht nur das, sondern wenn man dann einen Kredit auf sein Eigentum gibt, dann entsprechend das Eigentum desjenigen, der leiht, verpfändet wird. Und wenn dieser andere Mensch nicht zurückzahlen kann, muss er sein Eigentum dem Gläubiger geben und als Schuldsklave arbeiten, um diesen Kredit abzuarbeiten und die Zinsen. Das war damals ja natürlich vorwiegend, weil das noch keine Marktgesellschaft war, waren das Notkredite, Gebrauchskredite, die insbesondere dann auftauchten, wenn schlechte Ernte war und die Familie das Saatgut im Winter aufessen musste und dann zum Säen neues Saatgut leihen musste. Sie haben nach Einführung dieser neuen Ökonomie eine explosive Spaltung der Gesellschaften im ganzen Nahen Osten und also nicht nur in Griechenland, sondern auch eben in diesen Ländern des Nahen Ostens bis hin zu Indien. Und das Interessante ist, dass nun insbesondere im alten Israel eine ganz scharfe Reaktion dagegen erfolgt, weil der Gott, auf den sich Israel beruft, ist ja der Sklavenbefreier, Befreiung aus Ägypten. Und von daher gesehen stehen die Propheten auf, es werden Rechtsregeln erfunden, wie man diese neue Ökonomie zähmen kann. Und das Ganze beruht auf einer Vorstellung von Ökonomie, die in einer Geschichte zusammengefasst ist, der sogenannten Manna-Geschichte in Exodus 16, wo gesagt wird, die Leute bei der Wüstenwanderung kriegen genug an Nahrung gleichsam vom Himmel fallend. Und der Kernpunkt, dass sie dann satt werden, ist, und das heißt in einem Vers, die, die viel gesammelt hatten, hatten nicht zu viel, sondern genug, und die wenig gesammelt hatten, hatten nicht zu wenig, sondern auch genug. Deshalb nennt man die biblische Paradigma für Ökonomie, die Ökonomie des Genug. Das wird heute normalerweise unter dem Stichwort der Grundbedürfnisbefriedigung behandelt, im Unterschied zu einer Ökonomie, die rein auf Akkumulation für die Eigentümer sich gestaltet, was Jesus dann später in dem Begriff Mammon zusammenfasst. Mammon ist der Götze der Vermehrung für die Eigentümer. Diese Situation, um das noch zu sagen, dass das nicht nur das alte Israel betrifft, Solon hat Reformen gemacht, um dieses Problem zu bewältigen. Plato und Aristoteles haben ausführlich darüber reflektiert, also Aristoteles beispielsweise Zinsverbot, Monopolverbot und staatliche Verpflichtung, den Leuten Ethik beizubringen, damit sie der Illusion des gierigen, endlosen Geldakkumulierens nicht verfallen. Illusion nennt er das, weil man denkt, man hat das ewige Leben, hat aber stattdessen die Gemeinschaft zerstört, innerhalb derer man nur leben kann. Aber was ich erst kürzlich gelernt habe, Buddha hat direkt genau auf diese Situation reagiert, weil diese neue Ökonomie bis nach Nordindien gekommen ist und hat nun aber nicht wie die Propheten und Israel mit Recht und Kritik und so weiter reagiert oder mit Gesetzen und Ethik wie die Griechen, sondern seine Deutung dieses Problems ist, wie können wir Gier im Menschen überwinden, weil es diese Gier ist, die die Gesellschaft spaltet und vor allen Dingen eben Massenleiden hervorruft. Also das ist sehr interessant. Das hat der Jaspers dann mal die Achsenzeit genannt, aber in sehr idealistischem Sinne. Aber wenn Sie das Ganze sozialgeschichtlich studieren, sehen Sie, dass die alten Traditionen aus der hebräischen Bibel und dann messianische Schriften des Neuen Testaments, Buddha, die Philosophen in Griechenland und so weiter, alle mit diesem Problem gerungen haben und ihrerseits Vorschläge gemacht haben, wie man das Problem verbessern kann. Was wir aber dann in der Neuzeit gemacht haben, das, was diese alten Weisheiten und Religionen versucht haben zu zähmen und zu überwinden, das haben wir zum Hauptzweck der Ökonomie gemacht. Denn Kapitalismus heißt, in der präzisen Bedeutung, es geht nur um die Kapitalakkumulation für die Eigentümer. Das könnte ich Ihnen aus der ganzen Geschichte seit 500 Jahren erläutern, will das jetzt aber nur als These sagen. Und nun die Frage, gibt es ein anderes Paradigma? Also nicht nur im Blick auf den Menschen, wie ich vorhin angedeutet habe, sondern im Blick auf die Ökonomie. Da haben wir sehr viel gelernt von einem US-Autor, der heißt David Corton, und der hat gesagt, bei der Ökonomie haben wir in der Neuzeit im Grunde genommen, sind wir einem mechanistischen Weltbild gefolgt. In der Ökonomie spricht man schon länger davon, dass die kapitalistische Ökonomie eine entbettete Ökonomie ist, das heißt herausgerissen aus allen sozialen Bezügen und nur konzentriert auf die konkurrierenden Individuen unter dem Aspekt Eigentum und Vertrag. Das ist aber, so sagt Corton, eine außerordentlich gefährliche Sache. Wenn man sie also mechanistisch anguckt, dann funktioniert sie vorzüglich. Also diejenigen, die diese Eigentumsgrundlage haben, können akkumulieren endlos. Ökonomie als Geldvermehrungsmaschine oder Kapitalvermehrungsmaschine. Wenn wir das aber im Blick auf die gesamte Gesellschaft und die Erde betrachten, so sagt er, ist das höchst gefährlich. Denn betrachten wir doch mal ein anderes Modell als Maschine für die Ökonomie, nämlich lebendige Organismen in Wechselwirkung miteinander, also bezogen auf das Leben. Und dann sieht man, ein Organismus, in dem einigen Zellen erlaubt wird, unendlich zu wachsen, stirbt an diesem Krebs. Und deshalb müssen wir eine Strategie verfolgen, nach dem Modell lebendiger Organismen läuft. Und deshalb nennt er seine Strategie Starve the Cancer, Nurture Life. Entzieh diesem System Energie und gib dem Leben Nahrung. Und das haben wir nun in Kairos Europa entfaltet in eine multiple Doppelstrategie. Und zwar auf der einen Seite, wie können wir dem System Energie entziehen? In erster Linie dadurch, dass wir die Mythen zerstören, auf dem dieses System operiert. Wesentlich dadurch, dass wir die Realität mit dem Anspruch konfrontieren. Aber es gibt bestimmte Formen dieser Ideologie, die nennen wir den zynischen Kapitalismus. Die sagen einfach sozialdarwinistisch, so läuft das, also lass uns das so machen. Und ran, zum Beispiel der Chrysler-Chef mal sagte, die Schwachen müssen sich anpassen oder sie werden sterben. Punkt. Ja, das ist zynischer Kapitalismus. Aber im Übrigen kann man die Mythen untersuchen, die dann konfrontiert mit der Realität zusammenbrechen. Obwohl sie sich als Wissenschaft geben, aber in Wahrheit, weil sie sich nicht mit der Realität begründen lassen, keine Theorie, keine Wissenschaft sind, sondern Ideologie, die durch Macht aufrechterhalten wird gegen alle Realität. Das Zweite ist, verbunden mit dieser Mythenzerstörung kann man sich verweigern und Nein sagen. Da gibt es natürlich sehr viele Mittel und Möglichkeiten und Strategien. Insbesondere eine bereden wir immer im Blick auf Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen und so weiter, dass man eben nicht mehr mit den spekulativen und steuerhinterziehenden Großbanken zusammenarbeitet, sondern mit alternativen Banken beispielsweise. Also eben verweigern. Oder auch im Blick auf heutzutage Kriegsdienstverweigerung als Pflicht unter diesen grundgesetzzerstörerischen Bedingungen. Dann aber dem Leben Nahrung geben, und da gibt es halt zwei Teile, die man angehen kann. Das eine ist besonders lokalregionale Alternativen. Dazu haben wir früher mal ein Handbuch gemacht zur lokalen Ökonomie. Das betrifft dann anderer Umgang mit Geld, mit Banken. Eine ganz besonders wichtige Sache heutzutage ist, sich unabhängig machen durch Energie. Wir haben im Schwarzwald einen Ort, der ist energieunabhängig von den großen Konzernen. Und Kommunen haben dort ein enormes Handlungsfeld, aber auch zum Beispiel lokale Produktion und Vermarktung, zum Teil Genossenschaften und so weiter. Das taucht zum Teil unter dem von ATTAC initiierten Prozess zur solidarischen Ökonomie auf. Und das ist ein Stichwort, was Sie unbedingt verfolgen müssen. Das reicht aber nicht im Blick darauf, dass so viel wir auch lokal im System anders machen können, das große System im Ganzen zerstört das, was man aufbaut unten. Und deshalb muss man Bündnisse schließen. Und zwar zur politischen Intervention. Und da hat ja nun Attac inzwischen viel Erfahrung gesammelt. Also beispielsweise Privatisierung von Dienstleistungen für die Grundversorgung. Also ein gemeinsames Eintreten für öffentliche Güter und Dienstleistungen. Das ist ein Feld. Wir haben aber ein umfassenderes Angebot gemacht in diesem einen Buch zum Eigentum. Wir nennen das eine Eigentumsordnung, alternative Eigentumsordnung von unten. Das heißt, es müssen Eigentumsformen, und es gibt eine ganze Reihe von noch immer möglichen rechtlichen Formen, in denen das geschehen kann. Es müssen praktisch immer die Betroffenen, von einem Wirtschaftsvorgang Betroffenen, mitbeteiligt werden an der Steuerung oder an dem Eigentum und auch deshalb der Steuerung dieser Wirtschaftstätigkeiten. Dafür gibt es also verschiedene Mittel. Und das Ganze läuft nun darauf hinaus, dass man mit diesen verschiedenen Elementen der Strategie auf diese Weise gleichzeitig wiederum auch die Verlierergruppen und die Mittelklassengruppen psychisch heilen kann, dadurch, dass sie einbezogen werden in praktische alternative Arbeit in dieser Art. Das heißt also, sie können auch Mitglieder werben von Attac, dadurch, dass sie sagen, also wir sind hier insgeheim eine versteckte psychotherapeutische Gruppe auch noch. Wer sich engagiert, verfällt weder so leicht in Depressionen, wie auch muss seine Aggressionen nicht auf Sündenböcke ableiten. Also von daher gesehen, sehen wir eine Chance an dieser Stelle Hand in Hand gleichsam für die Menschen als Menschen etwas zu tun, wie auch dann gemeinsam für alternative Gesellschaft. Und jetzt will ich noch einen kurzen Satz sagen zur Erklärung, da hatten Sie mich drum gebeten. Erfreulicherweise hat sich angestoßen durch den Süden, also Afrika und Lateinamerika insbesondere, die gesamte protestantisch-orthodoxe Ökumene seit den 90er Jahren intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt und, was Sie nicht glauben werden, immer in Bezug auf Barmen. Barmen 1934. Das heißt, man hat gesagt, wir haben damals den Nationalsozialismus gehabt, dann haben wir die Apartheid gehabt, wir haben die Massenvernichtungsmittel gehabt und jetzt haben wir eine Wirtschaft als Massenvernichtungsmittel. Und jetzt ist das nicht nur rein eine ethische Frage, sondern eine theologische Frage, die wir hier vor uns haben. Und deshalb müssen wir in Anknüpfung an Barmen, müssen wir wieder zu einer bekennenden Kirche werden, weltweit. Das Erstaunliche ist, dass die Deutschen und die Schweizer diejenigen waren, die am meisten auf der Bremse standen, obwohl sie nun die gute Tradition vor der Haustür hatten. Aber immerhin steht der Tropfen höhlt den Stein auch weitergegangen und sie haben gerade hier im Rheinland im Januar eine Landessynode gehabt, die sich rechtschaffend bemüht hat, insbesondere auf der Basis einer Pionierarbeit des Kirchenkreises Jülich, in diese ökumenische Debatte einzutreten. Darauf können Sie sich jetzt auch berufen als Attac, wenn Sie auf diese Weise dann in Ihrem Umkreis auf Kirchen einbeziehen wollen. Dieser Prozess, dieser internationale Prozess ist gelaufen unter dem Stichwort Wirtschaften im Dienst des Lebens. Und seit 2001 bis jetzt kürzlich dazugekommen ist die Zusammenlegung mit dem Thema ökumenische Dekade zur Überwindung von Gewalt, Koppelung der Wirtschaftsfrage und der Gewaltfrage und Überwindung der Gewaltfrage. Und außerdem haben wir dann Finanzsystem, das Thema Steuergerechtigkeit, das Thema gerechter Handel und Wirtschaft und Finanzen als Glaubensfrage, auch zusammen mit Attac über Kapital braucht Kontrolle. Wir haben dann versucht, diese internationale, weltweite Arbeit hierher zu tragen, auch nach Deutschland und Europa, damit wir gleichsam Brücken bauen zwischen sozialen Bewegungen, Gewerkschaften auf der einen Seite oder auf der anderen Seite Glaubensgemeinschaften auf der anderen Seite. Und ich möchte schließen mit zwei solchen Paragraphen aus dieser nach dem Barmer theologischen Bekenntnis gestalteten Erklärung des reformierten Weltbundes in Accra 2004. Das geht immer nach dem Muster, wir glauben, darum sagen wir Nein. Wir glauben, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist in einer Welt voller Korruption, Ausbeutung und Habsucht, ist Gott in einer besonderen Weise der Gott der Notleidenden, der Armen, der Ausgebeuteten, der ungerecht Behandelten und Missbrauchten. Gott fordert gerechte Beziehungen zu allen Geschöpfen, so wie Gandhi sagt. Darum sagen wir Nein zu jeder Ideologie und jedem wirtschaftlichen Regime, das den Profit über die Menschen stellt, das nicht um die ganze Schöpfung besorgt ist und jene Gaben Gottes, die für alle bestimmt sind, zum Privateigentum erklärt. Also hier wird das Ja und das Nein klar ausgesprochen, dass die Basis für Heilung und Befreiung ist. Nicht nur eine andere Welt ist möglich, auch wieder und neu solidarisch gewordene Menschen sind möglich, wie man an diesen ökumenischen Prozessen und an der Arbeit von ATTAC sehen kann. Danke für Ihre Geduld.